Ja, hallo, ich bin Benjamin und ich lese den Text von hier vorn heute und ich lese den Text heute selbst. Er steht in Matthäus 5, Vers 1 bis 10. Ihr könnt ihn gerne mitlesen in euren Heften. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Glücklich zu preisen sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Entmachteten, denn sie werden das Land erben. Glücklich zu preisen sind die Hungernden und Dürstenden nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Glücklich zu preisen sind die Frieden schaffen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glücklich zu preisen sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich gehört ihnen. Ich möchte noch kurz beten. Gott, wir haben hier diesen Text vor uns, der so radikal auch ist und der uns sehr herausfordert und der ja ein wunderschönes Bild von deinem Wesen zeichnet und von dem, wie deine neue Welt aussehen soll. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst durch diesen Text und dass du jeden einzelnen, egal wie er hier gerade heute angekommen ist und wie der Tag bisher war und wie die Woche war, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und dass du ja in jede Situation mit deiner Kraft kommst. Amen. Ja, wir sind heute wieder in der Bergpredigt. Diese unglaublich wichtige Rede in der Bibel. Die erste Predigt von Jesus überhaupt in der ganzen Bibel, quasi seine Antrittsrede. Ich würde mal behaupten, dass die Bergpredigt Jesu Hauptanliegen und sein Verständnis über Gott ja zum Ausdruck bringen. Die Bergpredigt ist der Schlüssel zum Verstehen zur Botschaft Jesu. Und wenn das der Schlüssel ist, dann ist hier am Anfang von der Bergpredigt, nämlich diese Seligpreisung, die wir hier lesen, der Schlüssel dafür. Also wir stehen hier zum Schlüssel zur Lehre von Jesus, zum Schlüssel quasi. Ja, unser Bibeltext ist sozusagen das Eingangstor zu dem, was das Hauptanliegen von Jesus ist. Und alles, was jetzt kommt, alles, was nach diesem Eingang kommt, will von diesem Eingangstor her verstanden werden. Matthäus, derjenige, der den Text aufgeschrieben hat, er ist eine Art Lehrer, ein Didakt. Also er hat sich schon sehr genau überlegt, wie er das, was er ja von Jesus weiß, was er gesagt hat, wie er das zusammenstellt, wie er das kommuniziert, wie er es am besten rüberbringen kann. Und die Bergpredigt steht quasi, ja, sehr im Mittelpunkt dieses Buches und auch diese Seligpreisung, also der Text, mit dem wir uns heute auseinandersetzen. Diese Worte haben auch ja eine sehr große Wirkungsgeschichte, sogar weit über die Kirche hinaus. Viele Menschen, die sich diesen Text zu Herzen genommen haben, haben oft die Welt nachhaltig verändert. Wir sind also heute wieder bei der Bergpredigt. Ja, letzte Woche war ja die Kindersegnung, die Woche davor hatten wir einen Kurzgottesdienst wegen dem Gemeindeforum, die Woche vorher waren wir unterwegs auf der Freizeit und die Woche vorher, ich hoffe ihr erinnert euch noch, haben wir mit dem Text hier quasi aufgehört und genau da möchte ich heute weitermachen. Und das letzte Mal hatte ich schon gesagt, dass diese Seligpreisungen wohl am besten zu übersetzen sind mit Beglückwünschungen. Das trifft es irgendwie besser auf den Punkt, was sie aussagen wollen. Und vielleicht ruft das in uns nochmal etwas wach, was das Wort Seligpreisungen nicht so sehr wach ruft. Nämlich, dass diese Leute hier wirklich glücklich zu schätzen sind. Und ich hatte auch das letzte Mal schon ein bisschen was zu der Gesamtzusammenstellung von diesen 8 Beglückwünschungen gesagt. Sozusagen zu der Komposition. Und da möchte ich heute weitermachen und möchte mit euch durch folgende 3 Schritte gehen. Erstmal noch ein paar Vorbemerkungen, dann reden wir über die Zusammenstellung, die Komposition und der 3. Punkt ist Barmherzigkeit. Okay, fangen wir mit dem 1. an. Vorerst nochmal als Einstimmung ein paar Vorbemerkungen und für mich sehr beeindruckende Beobachtungen, die schon in sich kommunizieren, wie diese neue Welt Gottes ist, was ihr Wesen ist, wie dieser Gott ist. Und diese kleinen Details lohnt es sich anzuschauen. Wir haben hier also 8 sehr kurze Sätze, sind so fast wie Telegramme, die immer dem gleichen Muster folgen. Es geht zu Beglückwünschen sind, dann gibt es einen Adressaten und dann eine Zusage. Und diese Zusagen sind nicht an Bedingungen geknüpft. Sie sind bedingungslos. Es wird zum Beispiel nicht gesagt, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden, insofern sie mir irgendwann nachfolgen oder diesem Jesus mal nachfolgen. In welchem Verhältnis die Menschen, die hier gemeint sind, zu Gott stehen, scheint erstmal keine Rolle zu spielen. Es gilt allen. Sie kommen irgendwie auch unerwartet. Es gibt keine Einschränkungen. Menschen werden nicht konditioniert. Es wird hier noch nicht über eine Belohnung für ein bestimmtes Verhalten gesprochen. Es ist bedingungslos. So versteht Jesus diesen Gott. Er ist offen, ohne Manipulation. So kommt die Gnade Gottes in die Welt. Eine weitere Beobachtung ist, dass diese Sätze einen unheimlichen Horizont haben. Sie haben eine sehr große Weite. Obwohl Jesus aus einer jüdischen Kultur und Religion heraus spricht, denn von daher kommt er, sagt er hier nichts jüdisch-spezifisches, nichts Nationales, nichts jüdisch-religiöses. Er spricht nicht über den Tempel oder von irgendwelchen heiligen Orten oder von irgendwelchen kirchlichen oder christlichen Symbolen. Das wohl stärkste Insider-Wort, was hier gesagt wird, ist Himmelreich Gottes. Aber da kann man sich vielleicht auch noch als Nicht-Insider, Nicht-Glaubender irgendwie noch die Bedeutung herleiten. Er benutzt also keine Begriffe, die irgendeine Identität einer Gruppe stiften. Es gibt kein Drinnen und Draußen. Hier wird keine Vereinsmeierei betrieben, sondern Jesus spricht in einer unglaublichen Weite. Jeder kann sich diesem Text nähern, vollkommen unabhängig von seinen Voraussetzungen oder wo er herkommt. Es gibt keine Eintrittsbarriere. Und noch eine weitere wichtige Beobachtung. Es regiert hier die Zusage. Es gibt keine Ermahnung, keine Aufforderung, obwohl die Bergpredigt insgesamt schon sehr viele Aufforderungen auch hat und Appelle, weil es eben ein sehr praktischer Text ist, aber am Anfang gibt es das noch nicht. Der Grundton ist nicht darauf gerichtet, Menschen irgendwie unter Bedingungen zu stellen, zu dressieren oder zu steuern. Eine Gratulation tut einfach gut. Sie stärkt mein Glücksempfinden. Und sie ist handlungsbezogen erstmal relativ unschuldig. Zusagen sind in der Bibel sehr wichtig. Bei Luther schon war das sogenannte Promissio, die Zusage Gottes, sogar etwas, was im Menschen schöpferisch tätig wird. Sie entfaltet sich in mir, diese Zusage. Sie schöpft mich neu, sie verändert mich. Die Zusagen können zu einem entscheidenden Teil meines Lebens werden. Denn sie klären Dinge. Sie stellen mich in eine Geschichte, sie geben mir ein großes Bild. Und das ist auch interessant, denn das können wir immer wieder auch in der Bibel sehen, zum Beispiel im Alten Testament. Es gibt da einige Zusagen, eine ganze Menge sogar. Aber im Verhältnis zu dem gesamten Text macht es immer nur einen kleinen Bruchteil aus. Das sind immer so 3-4 Sätze, Verse, die aber dann wiederum auf ganze Kapitel oder vielleicht sogar ganze Bücher Auswirkungen haben. Zum Beispiel die Zusage an Abraham, zieh aus in ein anderes Land, ich werde dich zu einem großen Volk machen, in dir gesegnet werden alle Völker, ist natürlich noch ein bisschen länger, die ist sehr entscheidend für alle nachfolgenden Kapitel. Ohne diese Zusage wäre die ganze Geschichte, die dann folgt mit Abraham, ja, wertlos. Es regiert also die Zusage, das schöpferische, unerwartete, beglückende Wort der Zusage. Man könnte auch sagen, das Versprechen. So gewinnt Gott seine Leute. An diesen kleinen Beobachtungen kann man schon sehen, wie Jesus diesen Gott versucht, in Worte zu fassen. Was das Grundgefühl dieser neuen Welt Gottes ist, von der Jesus hier spricht. Okay, dann lasst uns einen Schritt weitergehen. Die Zusammenstellung, die Komposition. Wir wollen uns nun die inhaltliche Zusammenstellung dieser 8 Beglückwünschungen anschauen. Wie schon beim letzten Mal gesagt, gibt es hier ja eine klare Struktur, die den Inhalt klärt. Und zwar gibt es hier drin 2 Strophen. Nämlich die ersten 4 Seligpreisungen oder Beglückwünschungen sind eine Strophe und dann die letzten 4. Und jede Strophe ist inhaltlich ein bisschen unterschieden, aber sie haben alle jeweils ein Oberthema. Das ist in der ersten Strophe die Armen und dann kommen die Barmherzigen. Immer die erste Zeile der Strophe gibt das Oberthema vor und wird dann in den folgenden Versen ausgeführt. Ja, also die Armen, die Trauernden, die Entmachteten, die Hungernden, ist so, dass die Armen und die Mittellosen, die wirklich ohne Besitz sind, ohne eine Grundlage zum Leben, das ist das Grundthema. Und weil sie das sind, sind sie auch sehr oft mit Tod und Trauer auseinandergesetzt, konfrontiert. Deswegen sind es die, die trauern, besonders trauern. Das sind auch die, die besonders entmachtet sind, weil sie keinerlei Stimme und Möglichkeit verfügen, überhaupt Macht auszuüben. Sonst wären sie nicht in dieser prekären Lage. Bei ihnen regiert die Ohnmacht, sogar die Ohnmacht über das eigene Leben. Und diese Armen hungern nach Gerechtigkeit, denn das ist das, was diesen Menschen vorenthalten wird. Es handelt sich also um eine Gruppe von Menschen. Die Armen. Die ganz unten sind. Und das wird dann in verschiedenen Aspekten dieser Mittellosigkeit ausgeführt. Hier werden also Situationen beschrieben, in die ein Mensch nicht freiwillig kommen möchte oder nicht freiwillig kommt. Es sind keine Traumziele, Menschen in Elend. Hier werden Menschen beglückwünscht, die sich am untersten Rand der Gesellschaft befinden. Ist schon eigentlich fast makaber, oder? Jesus beginnt durch diese erste Strophe mit dem Wahrnehmen. Es gibt tatsächlich viele Trauernde. Es gibt viele, die in Armut leben. Es gibt viele, die der Macht entraubt sind. Lass das erstmal auf dich wirken, ohne es vielleicht zu werten, ohne sofort irgendwie aufzustehen und weiterzugehen. Das muss erstmal festgestellt werden, dass es diese Realität gibt. Und zum Zweiten muss wahrgenommen werden, dass diese Leute bei Jesus eine enorm wichtige Rolle spielen. Er stellt sie in den Mittelpunkt, indem er sie beglückwünscht. In Matthäus 24 spricht Jesus vom Weltengericht und da sagt er: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereit ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann fragen die Leute, wann haben wir das denn alles gemacht? Wann haben wir dich denn besucht? Wann haben wir dir denn zu essen gegeben? Und dann sagt die Antwort darauf: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich also sogar mit diesen Menschen, die er hier beschreibt in diesen Seligpreisungen. So zentral sind diese Menschen in dieser neuen Welt Gottes. Und, ganz bekannt, dass mein Handeln oder das Handeln an diesen Menschen wird sogar zum Gradmesser, ob ich ein Teil dieser neuen Welt Gottes bin oder nicht. Die neue Welt Gottes gibt diesen Menschen eine neue Chance. Sie kommt nicht auf deren Kosten. Ja, wie jede Gesellschaftsform auf Kosten irgendwelcher Leute kommt. Sondern Diese neue Welt Gottes kommt zuerst zu ihnen. Und das muss man erstmal verdauen, das muss man erstmal wahrnehmen, das muss man erstmal an sich ranlassen. Und ich finde, das ist eigentlich eine unglaublich wunderschöne Botschaft für diese Leute. Und für mich, als einer, der vielleicht global gesehen zu den sehr reichen Menschen dieser Welt gehört, ist es eine sehr radikale Botschaft und hinterfragt mich natürlich auch irgendwie. Und auch das muss ich erstmal wahrnehmen. Wir können nicht gleich mit dem Handeln beginnen, sondern erstmal mit dem Wahrnehmen. Und Gott ist auch sehr gut darin, wahrzunehmen. Als Gott Mose anspricht und ihm erklärt, warum er die Israeliten aus Ägypten, aus der Gefangenschaft herausführen möchte, da sagt er: Ich habe das Leiden der hebräischen Fronarbeiter gehört. Ich kenne ihre Schmerzen. Und es wird noch viel weiter ausgeführt. Aber das ist der Grund, warum Gott dort eingreift und diese Israeliten aus Ägypten herausführt. Deswegen handelt Gott an ihnen. Also er hat das auch wahrgenommen, was da passiert. Was bedeutet das also für uns? Die ersten Sätze, die Jesus in seiner Antrittsrede in der Bibel sagt, ordnen die Phänomene Armut, Hunger, Trauer, Entmachtung ganz nach vorn. Die Frage an mich ist: Nehme ich diese Priorität wahr? Und nehme ich diese Phänomene wahr? Es scheint also eine sehr zentrale, Rolle einzunehmen für meine Beziehung vielleicht auch zu Gott, für meine Entwicklung in dieser Beziehung. Armut, Hunger, Trauer und Entmachtung. Wenn wir das wahrgenommen haben, dann können wir uns fragen, was können wir jetzt tun? Was können wir in unserem Verhalten tun vielleicht? Okay, Gedankenstrich. Und das bringt mich zur zweiten Strophe. Und damit kommen wir jetzt quasi zum praktischen Handeln. Jetzt fängt es irgendwie an, da wo ich vielleicht aktiv werden kann. Neben dem Wahrnehmen, was auch schon sehr viel Aktivität natürlich erfordert. Und zwar beginnt es in Vers 7. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Glücklich zu preisen sind die Frieden schaffen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glücklich zu preisen sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich gehört ihnen. Grundlegend ist auch hier, dass es im Grunde genommen um eine Sorte, eine Sorte Mensch geht. Ja, es sind nicht vier verschiedene Sorten gemeint, sondern es ist ein Mensch mit vier verschiedenen Charakteristika. Und dabei ist die Barmherzigkeit quasi der Oberbegriff. Und die anderen sind die konkrete Anwendung dessen. Glücklich sind die Barmherzigen. Da ist die Skala nach oben erstmal offen. Ich kann immer noch barmherziger sein. Glücklich sind die, die reines Herzens sind. Und da merke ich schon, das liegt auch ein bisschen in meiner Verantwortung, wie mein Herz ist, ob ich ein schillerndes Herz habe, ob was in mir passiert auch. Da habe ich auch ein bisschen Zugriff zu. Glücklich sind die, die Frieden schaffen. Damit heißt, Däumchendreher werden hier wohl nicht gemeint sein. Die Drahtzieher dieser Welt werden sehr schnell unruhig, wenn Leute aufstehen und nach Gerechtigkeit fragen. Da wirst du sehr schnell Widerstand und Verfolgung erfahren. Da geht es um ein Verhalten, um ein sehr konkretes Handeln, nämlich für Gerechtigkeit und Frieden zu sorgen. Und die Frage ist, setzt du dich so sehr für Gerechtigkeit dieser Entmachteten und Mittellosen ein, dass die Mächtigen und Entscheidungsträger unserer Welt unangenehm berührt sind? Das muss ich mich mal fragen auch. Und ich musste mich das wirklich auch selber fragen. Jesus stellt also Gott als einen vor, der Barmherzigkeit in uns schafft. Und das wiederum unser Herz verändert. Ein reines Herz. Und dadurch können wir Friede und Gerechtigkeit schaffen. Und Friede und Gerechtigkeit sind quasi die Traumwerte. Das ist das Ziel. Und wenn man diesen Text ernst nimmt, sind es wohl, ja, mit die wichtigsten Werte der Bibel. Es gibt ja sehr viele, und damit auch des christlichen Glaubens, es gibt ja sehr viele Debatten darüber, was sind christliche wichtige Werte. Ja? Und man muss sich fragen, ob da Gerechtigkeit und Frieden auch mit drin vorkommt. Das sind die Dinge, die Jesus als erstes nämlich nennt hier, wenn er seinen Auftrag und sein Verstehen über diesen Gott preisgibt. Und daran muss ich mich als Christ wohl irgendwie auch, ja, messen lassen. Und ich muss sagen, da habe ich noch viel zu tun auch. Okay, dann lasst uns zum dritten Punkt kommen. Barmherzigkeit. Weil Barmherzigkeit in dieser zweiten Strophe, die wir uns heute ja in den Fokus rücken wollen, das zentrale Wort ist, wollen wir das jetzt nochmal ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. Ich will mit euch mal eine kleine Reise durch die Bibel machen, ein paar kleine Blitzlichter hier von vorn losschießen. Und schau mal für dich, wie du daraus für dich Barmherzigkeit definieren würdest. Okay, angefangen. Barmherzigkeit. Wir kennen ja heute das Wort Empathie. Da kann man sich schon ein bisschen vorstellen, was damit gemeint ist. Und das Mitleiden mit anderen, das lernen auch viele Kulturen. Und rücksichtsvoll zu sein, das hilft ja irgendwie auch jeder Gesellschaft. In der Bibel ist es sehr interessant, denn es scheint hier noch einen Schritt weiter gegangen zu werden. Denn ja, die Bibel hat dafür ein eigenes Wort entwickelt. Barmherzigkeit heißt im Hebräischen Rachamim. Und es beschreibt den Bereich unterhalb der Bauchdecke, ja, der immer größer wird. Es kommt von dem Wort Rechem, was so viel heißt wie Gedärm, Eingeweide oder auch Mutterschoß. Also diese Emotion wird irgendwie hier im Bauch verortet. Barmherzigkeit spürst du spontan, die kannst du nicht planen. Und das ist ein sehr schönes Wortspiel, dass man sagt, es haut dir aufs Gedärm quasi. Und man kennt es ja heute noch in dem Sprichwort, es schlägt mir auf die Nieren oder es schlägt mir in die Eingeweide. Du erleidest dieses Gefühl irgendwie passiv. Wenn du etwas siehst, wenn jemand verprügelt wird, wenn jemand weggejagt wird, wenn jemand zutiefst krank ist, dann schlägt es dir ja, durch die Bauchdecke, durch das Gedärm vielleicht auch, durch das Innere. Das zeigt sich auch sehr intensiv in einer Geschichte, die Jesus mal erzählt, vom barmherzigen Samaritaner in Lukas 10. Und die lese ich jetzt mal kurz vor. Jesus erzählt, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als der zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samaritaner aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und so weiter. Es kommt also zu diesem verprügelten, ausgeraubten Mensch. Kommt erst vorbei ein Priester, ein Profi der Religion mit sehr starkem Auserwählungsbewusstsein, jetzt habe ich es. Dann kommt ein Levit, auch ebenfalls ein Religionsvertreter. Sie sehen den Überfallenen und gehen weiter. Und dann kommt dieser Samaritaner, der sieht auch diesen Überfallenen, aber der tut irgendwas. Es jammerte ihn, das ist dieses Wort, es schlägt ihm aufs Gedärm. Daraus folgt sein Handeln. Ohne wirklich wahrzunehmen, ohne wirklich da in dem Moment zu sein, ohne wirklich das zu sehen, was hier passiert, ohne eine Antenne für dieses Leid zu haben, hätte er nicht auf diese Notsituation hier reagieren können. Es gibt Menschen, die sehen Leid und die haben irgendwie eine Regenmantelhaut. Das perlt an denen ab. Und dann kommt ein anderer, der sieht genau das Gleiche und der hat Erbarmen und greift ein. Und das ist wirklich ein tiefes Geheimnis. Auf der einen Seite unberührt weiterzugehen, auf der anderen Seite zutiefst berührt zu sein. Barmherzigkeit ist eine sehr grundlegende Eigenschaft Gottes. Schon im Alten Testament gibt es immer wieder Stellen, wo Gott sich offenbart, also wo Gott den Menschen Menschen begegnet oder sich Menschen vorstellt. Und es ist sehr interessant, da mal genau hinzuschauen, wie das Gott tut. Was sagt er dabei? Was sagt dieser Gott, wer er ist? Was gibt er von sich preis? Und es gibt drei Geschichten, die sehr, sehr wichtig und sehr einschneidend sind. Das ist einmal Mose am brennenden Dornbusch in 2. Mose Vers 3. An dieser Offenbarung Gottes entsteht sozusagen der Name Yahweh, der übersetzt halt, ich bin für dich da, heißt er übersetzt. Und es ist interessant zu hören, was Gott vorher sagt. Das, was ich schon mal anklingen lassen habe, er sagt, ich habe das Stöhnen der hebräischen Fronarbeiter gehört und ich habe ihr Schreien der Peitschenschwinger gehört und gesehen und ich kenne ihre Schmerzen. Das ist Rachamim. Dieser Gott ist ja innerlich getroffen von dem, was dort passiert. Eine zweite Stelle ist in 2. Mose 33 am Berg Sinai, als Mose die 10 Gebote erhält und die Israeliten um das goldene Stier tanzen und so weiter. Also da, wo eigentlich alles am Scheidepunkt steht und da, wo ja, das Volk Israel nochmal eine neue Chance zum Neuanfang bekommt. Und da sagt Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wem ich mich erbarme, den erbarme ich mich. Und hier ist auch dieses Wort Rachamim gemeint. Dieses Wort für Barmherzigkeit. Und damit ist keine Willkür gemeint, weil es so eine Wenn-Dann, das klingt nach so einer Wenn-Dann-Bedingung, sondern auch nicht eine kumpelhafte Selbstverständlichkeit, sondern es drückt eigentlich einen Wesenszug Gottes aus. Und so ist, wie sich Gott hier vorstellt. Dass er gnädig ist und barmherzig. Und gleich ein Kapitel später, ja, ist auch noch eine sehr wichtige Stelle, wo sich Gott den Menschen offenbart. Und da wird gesagt, ich bin barmherzig und gnädig und von reicher Güte und Treue. Das ist etwas, was wir auch später immer wieder in den Psalmen finden können, was schon so eine Art Glaubensbekenntnis dann geworden ist. Und in all diesen wichtigen Stellen, wo Gott was über sich selber preisgibt, spielt Barmherzigkeit eine sehr große Rolle. Das ist schon beeindruckend. Okay, ein zweites Blitzlicht. Jesus erzählt mal einmal die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Ich fasse dir mal kurz mit eigenen Worten zusammen. Das heißt, ein Sohn fragt nach seinem Erbe, was er von seinem Vater haben möchte. Das war gar nicht so untypisch, weil Israel in einem Verelendungsprozess sich befunden hat. Ja, und viele ihr Glück quasi an einem anderen Ort im Ausland versucht haben. Und sich sein Erbe auszuzahlen, war auch da ja sehr genau geregelt. Also das war gar nicht das Problem. Aber dann in dem Text kommt das Problem, nämlich dass dieser Sohn das Erbe verprasst. Er verprasste das ganze Geld. Das macht man nicht. Also ein Grundbesitz, ein Erbe ist dafür da, dass man sich eine Grundlage, eine Lebensgrundlage schafft. Das einfach auszugeben, solange bis es alle ist, das ist wirklich sehr problematisch. Er vergeudete das Erbe in einem zügellosen Leben, heißt es. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot. Und jetzt wird es sehr lange ausgeführt. Und er hängte sich an einen Bürger des Landes, Der schickte ihn auf seinen Acker, um die Säue zu hüten. Also jetzt wird diese Notsituation des Sohnes beschrieben. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine da gegessen haben. Aber niemand gab sie ihm. Und dann wird weiter beschrieben, wie so seine innere Entscheidung reif, dass er wieder zurückgehen möchte zu seinem Vater. Ich will mich zu meinem Vater aufmachen und will ihm sagen, es tut mir leid, ich will hinfort nicht mehr dein Sohn sein und so weiter. Ja? Und es ist schon sehr interessant, wie Jesus diese Geschichte erzählt. Er packt sozusagen das Vergehen oder die Schuld in einen kurzen Satz. Ja? Er verprasste das. Aber die Not des Sohnes packt er in 6 Verse. Das ist auch Rachamim, das ist Barmherzigkeit. Barmherzig bist du, wenn dir die Not von Menschen 6-mal wichtiger ist als ihre Schuld. Deswegen kommt Jesus auch zu den Kranken. Er ist ein Arzt und kein Richter. Okay, noch so ein Schlaglicht zum Thema Barmherzigkeit. Die Geschichte vom Großkönig in Matthäus 18. Ich erzähle die Geschichte mal mit eigenen Worten. Da kommt ein Großkönig, also wirklich ein Kaiser oder so, also weiter oben geht's nicht mehr, und der will mal die Abrechnung machen mit seinem Statthalter. Also er hat so ein riesengroßes Land, dass er die Verwaltung nicht mehr selber überblickt und dass er überall Statthalter eingesetzt hat. Also so wie wenn vielleicht der Kaiser Augustus sich mit Pilatus trifft und sagt, hey, ich möchte mal deine Buchführung sehen. Einfach mal nur so normale Kontrolle. Und der Großkönig lässt so die Bücher durchschauen und ja, irgendwann wird klar, dieser Statthalter ist ihm noch 10.000 Talente schuldig. Ja, für ein Talent konntest du schon ein halbes Land kaufen. Also das ist eine unglaublich enorme Summe. Wahrscheinlich irgendwas zwischen 3 und 4 Milliarden Euro heute. Also irgendwie muss der Statthalter wohl jahrzehntelang irgendwelche Steuereinnahmen, ja, müssen ihm entgangen sein. Ja? Also wenn er es in die eigene Tasche gewirtschaftet hat, das kann ja nicht weg sein. 3 oder 4 Milliarden Euro, die gibt man nicht einfach aus. Die kriegst du nicht tot irgendwie. Aber jedenfalls eine riesengroße Schuld. Und als es auffliegt, sagt dieser Statthalter, ja, ich will es zurückzahlen. Aber wie soll das gehen? Ne? Eine enorme Summe. Dieser Mann ist total verzweifelt. Jetzt ist es aus, weiß er. Jetzt gibt es die Kollektivstrafe. Die ganze Familie muss ins Gefängnis und theoretisch so lange arbeiten, bis alles abgezahlt ist. Alle werden versklavt und müssen das über Generationen wohl wieder zurückzahlen. Und der Kerl bricht total zusammen und da jammert es diesen Großkönig. Und er sagt, ich erlasse dir deine Schuld. Ja, also so 3 bis 4 Milliarden, das wird dem auch nicht ganz leicht gefallen sein, aber er tut es. Dann geht die Geschichte weiter. Dieser Statthalter, der gerade seine ganzen Schulden losgeworden ist, der bekommt auch noch Geld von jemand. Und das sind so 12.000 Euro, also eine wesentlich kleinere Summe. Und dieser Schuldner sagt zu dem Statthalter, der sagt genau das Gleiche. Ich will dir alles zurückzahlen, gib mir noch Zeit und so weiter. Aber der Statthalter ist knallhart. Er gibt dem anderen keine zweite Chance. Irgendwann, er lässt ihn in den Schuldturm sperren und der muss seine 12.000 Euro abarbeiten und die ganze Familie und so weiter. Irgendwann bekommt der Großkönig wieder mit, was hier gelaufen ist und sagt zu dem Statthalter, hättest du auch nicht dich meines Mitknechts erbarmen müssen, wie ich mich deiner erbarmt habe? Dieser Großkönig ist gerne barmherzig, aber das muss auch was mit der Barmherzigkeit von diesem Statthalter machen. Sonst wird es wirklich sehr ernst. Sehr interessant, wie barmherzig dieser Großkönig ist. Und noch ein letztes Schlaglicht aus dem Propheten Hosea. Der drückt immer wieder, ja, er redet immer wieder über Barmherzigkeit und er drückt einmal so das Grundanliegen Gottes mit den Worten aus, dass er sagt, Barmherzigkeit will ich, nicht eure Opfer. Also das, was Gott zu diesem Volk Israel sagt. Und es ist interessant, was es nicht alles für Dinge gibt, die wir als Christen oder die Leute als Christen oder die Menschen tun oder meinen tun zu müssen, irgendwelche Gesetze, Regeln, Verbote, Entbehrungen und so weiter. Und man sagt, ja, ich habe das geschafft und das habe ich von mir weggegeben und darauf habe ich verzichtet und hier habe ich richtig aufgepasst. All diese Opfer, all das, wo man sich was abopfert. Aber Gott sagt, Barmherzigkeit will ich. nicht diese Opfer, wo man denkt, dass man sie aus Mensch tun will. Die sind, spielen auch eine Rolle, aber in erster Linie will dieser Gott Barmherzigkeit. Okay, das sollen mal ein paar Schlaglichter gewesen sein, wo das zentrale Thema Barmherzigkeit im Mittelpunkt steht. Ich hoffe, uns hat das ein bisschen geholfen, diesen Gott mit dem Thema Barmherzigkeit etwas näher zu kommen. Und auch zu merken, dass das Thema, ja, es schwierig wird, das Thema irgendwie immer wegzuschieben, weil das ein, ja, eine Wesenseigenschaft dieses Gottes ist, wahrscheinlich die wichtigste auch. Und ich wünsche mir für mich selbst und ja, für uns als Kreuzberg-Projekt, dass wir diesem barmherzigen Gott immer wieder begegnen können, dass wir uns ja, dieser Gegenwart, dieser Barmherzigkeit von Gott auch bewusst werden und dass dadurch sich auch unser Herz verändert und dass wir dadurch Frieden und Gerechtigkeit schaffen können. Was könnte nicht alles ja, in meinem Alltag, in meinen Beziehungen, in meiner Umgebung, in meinem Kiez, an meinem Arbeitsort dadurch verändert werden, wenn ja, ich barmherziger werde. Amen.